Situation. Einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Fena, Deutschlands bester Pop, das zur Bewältigung. Der ist halt Situation.
Hallo und herzlich willkommen zur 176. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 22. August 2024. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Übergangsregierungen und Militärjuntas und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Die sieht so aus, wenn das hier eine Simulation ist, hat irgendjemand alle Schalter auf 11 gedreht. Und in den letzten 3-4 Wochen sind Dinge passiert, die hätte man, wenn man die vorgeschlagen hätte für einen Film, hätte einem das der Produzent oder die Produzentin um die Ohren gehauen und gesagt, nee, das geht so nicht, das muss doch ein bisschen realistischer sein. Ich finde mich hier zusammen mit meinem Podcast-Partner Dr. Ulrich Wehner, um diese Gesamtsituation zu bewältigen. Guten Abend, lieber Ulrich.
Hallo, guten Abend. Am Tag, an dem Olaf Scholz die Meier werft, eigenhändig und alleine rettet.
Toll. Ja. Ich wusste gar nicht, dass es in Deutschland noch Werften gibt.
Ja.
Siehst du, da lernt man
immer
was dazu.
Werden auch künstlich beatmet. Ja, hallo, guten Abend, Christopher. Ja, viel passiert und das schauen wir uns heute einmal an.
Ja.
Die wichtigsten Dinge, dann wird es uns allen besser gehen. Denn,
ich hoffe es
um das
doch
mal so ein bisschen aufzubrechen, das klassische, die klassische Struktur des,
ich bin natürlich jetzt als
klassische griechische Tragödie. Das ist alles Therapieteil.
Ja.
Wir sind der Podcast, der die Gesamtsituation zu bewältigen hilft. Und das machen wir durch faktenbasiertes Aufregen, indem wir die Dinge uns anschauen und uns dann aufregen, anstatt uns direkt aufzuregen und dann dumme Sachen zu tun. Wie zum Beispiel in verschiedenen ostdeutschen Bundesländern direkt aufregen, dann super dämliche Sachen tun. BSW und wählen, AfD wählen in umgekehrter Reihenfolge des Schreckens, aber immer noch beides schrecklich. Ja, das sind wir, von führenden Therapeuten empfohlen, von Psychotherapeuten, Gattinnen und Gatten empfohlen.
Ja.
Ja, aller Orten.
Wir können das ja so ein bisschen machen wie bei Jeopardy. Die Frage zu dem, was du gerade gesagt hast, wäre gewesen, was ist Lauer und Wehner? Ja, das machen wir hier. Vielleicht noch eine kurze Sache in eigener Sache, dass wir jetzt einen Monat lang nicht gesendet haben, war weder von Ulrich noch von mir beabsichtigt. Es gab eine wirklich Verquickung ungünstiger Umstände, um das mal vorsichtig zu beschreiben.
Das war Apollo 16, ne?
Apollo 13 war das. 13. Oder was war bei Apollo 16? Gab es da auch einen Unfall?
Nein, das war, wo alles schief ging.
Nee, das war Apollo 13. Genau. Wir hatten kein Glück und dann kam auch noch Pech dazu. So ungefähr geht ja, glaube ich, der Leitsatz da an der Stelle. Ja, also, wie gesagt, es tut mir leid, dass es, um unseren großartigen Bundesverkehrsminister zu zitieren, das ist nicht der Anspruch, den ich an
den Deutschland, an diesen Podcast haben kann.
An Deutschland und an diesen Podcast habe. Ja. So, dann gehen wir direkt, wie es so schön heißt, in medias res. Es gibt eine Kategorie in diesem Podcast, die schönste Kategorie, wenn man mich fragt, und zwar, worüber wir nicht reden. Die Kategorie, in der wir uns im strategischen Schweigen üben, in dem halt einfach nicht über jeden Scheiß geredet wird. Stop making stupid people famous ist der schöne Leitsatz. Brandolinis Gesetz, ja, das Bullshit. Asymmetrieprinzip. Man ist einfach, wenn man die ganze Zeit versucht, auf den ganzen Bullshit zu reagieren, der täglich zum Beispiel auf dem Kurznachrichtendienst Twitter in die Welt geblasen wird, da kommt man aus dem Erklären nicht mehr raus. Und deswegen sagen wir, einmal drüber reden, damit ihr nicht drüber reden müsst.
Genau.
So.
Versinnbildlicht auch in der Redewendung, dass man nicht über jedes Stöckchen springen muss, die mir gerade einfällt.
Genau.
Ich habe gerade versucht zu schauen, wo sie herkommt. Ich weiß es nicht.
Wahrscheinlich geht es da um so Hundedressur oder irgendwie so.
Ja, denke ich auch. Vielleicht eher Pferde.
Ja, aber ich glaube, der Punkt ist so, wenn man Hunden so ein Stöckchen hinhält, dann springen die da halt drüber. Und das auf gut Deutsch soll das, glaube ich, heißen, sei nicht so blöd wie ein Hund. So, aber
nichts, ist jetzt nur eine, nichts gegen Hunde, ja.
Das ist eine Vermutung. Da müssten wir erstmal Ayman Abdallah und das Galileo Mystery Team in die Spur schicken, um das aufzuklären. Die Zeit haben wir jetzt in dieser Folge leider nicht. Wir haben heute ein Sammelthema. Die sind ja auch gerne beliebt, die Sammelthemen in dieser Kategorie. Und zwar haben wir, ich weiß gar nicht, wir hatten es bestimmt schon mal, aber es ist wieder an der Zeit, daran zu erinnern, dass man einfach nicht mehr über die FDP reden sollte. Es lohnt sich auch einfach nicht. In den letzten 3-4 Wochen haben sich die Kollegen da wieder so viele Böcke geschossen. Ich möchte gar nicht im Detail so sehr drauf eingehen, weil woran ich mich halt noch erinnere, ist diese absurde Haushaltsdebatte und dass wir einen so fantasielosen Bundesfinanzminister haben, dass sich Deutschland lieber mit großem Kaliber in die Knie schießt und sich selbst Disziplin auferlegt in einer Zeit, wo man investieren müsste. Man kriegt es nur noch schwer verarbeitet und man darf aber auch auf diesen ganzen Quatsch, den die FDP da vorschlägt, wie, weiß ich nicht, Flatrate-Parken in deutschen Innenstädten für, weiß ich nicht,
49 Euro. Ja, das Autoförderprogramm,
Autoförderprogramm der FDP, das war so der Versuch eines Befreiungsschlages und 2 Tage später kann sich schon niemand mehr daran erinnern. Es ist ein bisschen, wir leben auch ein bisschen in etwas grotesken Zeiten und vor allem ich sag dann immer, dann wähle ich doch lieber das Original, die Deutsche Autofahrerpartei, ja, so. Und ja, ich weiß nicht, sind dir noch Dinge erinnerlich, weswegen man über die FDP so als Gesamtkunstwerk einfach nicht mehr reden sollte und sie in Frieden sterben lassen?
Das ist gar nicht so was Strategisches, sondern etwas rein praktisch, Pragmatisches. Es lohnt sich nicht.
Es lohnt sich nicht. Ne?
Es wird die FDP in dieser Form nicht mehr geben demnächst.
Ja.
Da ist es fast ein bisschen Hoffnung, weil man sagen muss, also die sind so disruptiv und so destruktiv zugange, dass man einfach nur hoffen kann, dass sie da nicht wieder irgendwo Knüppel zwischen die Beine, Stöcke in die Speichen der Regierung stecken. Das ist nicht gut. Die haben dann da so verschiedene Krakeler, die rumlaufen. Also Wolfgang Kubicki ist der unangenehmste, finde ich. Christian Lindner, dieser Darsteller eines dem Gemeinwohl verpflichteten Ministers, der, glaube ich, ausschließlich die Interessen von Christian Lindner fördert. Und ja, der Herr Jirsarei, der kommt ja immer mit den ganz steilen Thesen um die Ecke. Das war, glaube ich, auch der wesentliche Verkünder dieser, wir müssen die Innenstadt wieder zum Parken attraktiv machen, Initiative. Ja. Das ist also völliger Wahnsinn. Also ich weiß gar nicht.
Ja, vor allem, weil es in dem Zusammenhang auch 1001 Studie gibt, dass die Innenstädte in dem Moment, in dem man die halt autofrei macht und da so schön Fußgängerzonen einrichtet mit einer sogenannten Verweilqualität, ja, dann rennen die Leute einem da die Bude ein, wohingegen, wenn das so eine 4-spurige Autobahn ist, ja, da geht dann halt keiner hin, weil niemand möchte an einer 4-spurigen Autobahn einkaufen.
Man darf auch nicht vergessen, wenn man schon nicht drüber redet, dann sollte man auch Volker Wissing jedenfalls damit bedenken, nicht über ihn zu reden.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob du Urheber, jedenfalls assoziiere ich dich sehr stark mit dieser Frage, was macht XY eigentlich beruflich?
Das habe ich von den Gebrüdern Moped, die gibt es aber mittlerweile in dieser Form
auch. Diese Frage stellt sich bei Christian Lindner doch sehr doll, bei Volker Wissing aber auch, weil, also wenn ich das richtig verstehe, ist die letzte Volte im Haushaltsstreit, also Haushaltsrecht ist nicht ganz einfach, aber es wird uns ja schön heruntergebrochen auf so eine Telenovela-artiges Niveau. Aber jedenfalls ist diese Erfassung von Geld für die Deutsche Bahn als Darlehen, das bringt wohl die Deutsche Bahn in große Schwierigkeiten, weil, oh Wunder, ein Darlehen anders als ein Zuschuss zurückgezahlt werden muss. Und dann weiterhin, oh Wunder, und da komm auch ich mathematisch und haushalterisch noch mit, oh Wunder, das Geld muss dann auch wiederum irgendwo herkommen.
Ja.
Ja, und kommt dann halt von der Superbahn. Ja, also Verkehrsministerium, ganz großer Erfolg. Man dachte eigentlich, das läge an der CSU, aber nicht nur.
Nicht nur.
Ja, also gar nicht gut. Also
gar nicht gut.
Ja, also ja, lohnt sich einfach nicht drüber zu reden. Also das wird ja, wenn die dann jetzt in den Wahlen in den drei Bundesländern des Ostens da nicht ins Parlament kommen, dann laufen die ja wahrscheinlich erstmal Amok. Aber dann vielleicht Robert Habeck versucht es jetzt mit dem Begriff weird people.
Ja.
Ja, mal sehen.
Naja, also ich denke, den Mechanismus, den haben wir hier ja schon beschrieben, was also bei der guten alten FDP abgeht, bei jedem Wahlverlust, bei jeder Wahlschlappe, denken die sich da im Dietrich-Genscher-Haus, also anscheinend kommen unsere Erfolge in der Bundesregierung einfach nicht bei den WählerInnen an und dann müssen wir noch eine Schippe mehr drauflegen, damit die Leute endlich merken, wie geil wir performen. Und ich habe neulich so eine schöne Überschrift gelesen, da gab es so eine Umfrage, ich muss nur mal gucken, dass das keine Survey-Umfrage war. 38% der Befragten gaben der FDP die Hauptschuld an der schlechten Performance der Bundesregierung.
Ja, das ist ja schön. Also eigentlich nur die Welt und die Teile der FAZ geben den Grünen die Schuld.
ZDF Politbarometer, und das ist im April diesen Jahres, und da haben schon 29% der Befragten gesagt, die FDP ist schuld. In der Bundesregierung kommen einige Vorhaben nur schwer voran. Was meinen Sie? Wer ist daran hauptsächlich schuld? Ja, und beim letzten ZDF-Politbarometer waren es dann halt 38%. Ja, also die FDP sieht sich aber, wie es so schön heißt, dann immer in diesen Nachwahlrunden, sieht sich in ihrer Politik bestärkt. Und ja, also es ist nur schwer zu ertragen, Ulrich.
Ja, aber nicht drüber reden hilft ja meistens.
Nicht drüber reden ist hier das Mittel der Wahl, um einfach auch, wir ziehen das einfach, man zieht einfach so ein bisschen den Abgang der FDP damit auch vor. Ja, also statt, dass man in 2 Jahren nicht mehr über sie redet, weil es sie nicht mehr gibt, tut man so, als würde es sie schon nicht mehr geben und redet einfach nicht mehr mit mir drüber.
Für den Moment fühlt es sich ganz gut an, kann man sagen.
Ja, das Einzige in dem Zusammenhang, was ich immer nicht verstehe, ist, und das konnte mir aber auch bisher noch niemand, der da näher dran ist, an diesen ganzen Sachverhalten beantworten, warum die FDP nicht mal einfach auf den Pott setzen. So, ich glaube, das Problem ist, dass insbesondere die SPD, die haben wahrscheinlich, hätten jetzt auch keinen Bock auf Neuwahlen.
Wahrscheinlich nicht so richtig, ne? Ja. Also, ja, ich verstehe das auch nicht. Also ich meine manchmal, es ist so ein bisschen mehr Gerissenheit bei den Akteuren der FDP da vorhanden. Langsam können sich, glaube ich, Teile der Grünen auch vorstellen, dass es Leute gibt, die jetzt nicht nur das Gute und Beste für alle wollen, sondern das so als Machtspiel begreifen. Ja. Und Ja, ich vermute, dass der Bundeskanzler und die SPD-Führung, die Führung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands, heißt SPD, ja, muss man auch mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Jedenfalls, dass die so damit befasst sind, ihre Zentrifugalkräfte da etwas zu bändigen, dass sie gar keine Zeit haben, sich der Regierung zu widmen. Und der Kanzler musste ja heute auch die Meierwerft in Papenburg retten, denn er hat gesagt, er lässt sie nicht im Stich, die würden so großartige Weltklasse-Produkte herstellen, nämlich also
zum Beispiel Schiffe.
Vor allem Kreuzfahrtschiffe, also eine Zukunftstechnologie. Ja. Und ja, ich durchschaue es natürlich auch nicht so ganz. Das Problem ist wohl, dass sie Massen von Aufträgen haben. Die Auftragsbücher sind voll. Diese Aufträge sind aber zu Kalkulationen erfolgt, die jetzt nicht mehr auskömmlich sind. Deshalb haben die ein Auftragsvolumen von 11 Milliarden, müssen aber wahrscheinlich Leistungen für mindestens 12 Milliarden erbringen. Und das klappt jetzt nicht so gut. Aber der Kanzler hat es gerettet, wie damals.
So, und wir bezahlen jetzt quasi mit unseren Steuergeldern das nächste Kreuzfahrtschiff für
Egon und Erna, ja, genau.
Wie heißt diese Kreuzfahrtschiff da, die da dieses Icon of the Sea gemacht hat? Muss ich nochmal nachgucken.
Meinst du aber nicht die Costa Concordia?
Nee, ich meine die Icon of the Sea. Hat ja Gary Steingart, den kennst du ja auch, hat er ja eine wunderschöne Geschichte im Atlantic drüber geschrieben. Ja, grandioser Text.
Jetzt sind wir etwas abgeschweift. Wir haben jetzt, glaube ich, ausreichend nicht über die FDP geredet. Ja. Lass uns die Zukunft des Planeten.
Ja.
Lass uns in die Zukunft des Planeten also etwas gen Westen blicken. Über den großen Teich, wie man mit der super lustigen Metapher sagt.
Bevor wir das machen, kommt noch der kurze Hinweis. Man kann diesen Podcast unterstützen. Alle Infos dazu findet ihr auf plus.lauerundwehner.de. Und alle, die diesen Podcast bereits unterstützen, bei denen möchte ich mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Vielen lieben Dank. Ja, jetzt waren wir 3 Wochen, 4 Wochen nicht on air, wie man in der Szene so sagt. Und ja, wer hätte es gedacht, was da alles passiert ist? Ich habe nochmal nachgeguckt. In der letzten Folge sprachen wir über das Attentat auf Donald Trump und auch so ein bisschen darauf, wie sich das auf den Wahlkampf auswirken wird. Was wir nicht vorhersehen konnten, war, dass Joe Biden, und ich glaube, das kann man so sagen, ohne da sich zu sehr den Vorwurf einzufangen, dass man da schon jetzt bewerten würde, aber dass Joe Biden da die Courage hatte, zu sagen, ich würde es zwar eigentlich gerne nochmal machen, aber ich mache es nicht mehr, weil ich auch, ne, der innerparteiliche Druck wurde zu groß. Die ehemalige Speakerin of the House, Nancy Pelosi, hatte ja ein Gespräch auch mit Joe Biden, wo es ziemlich zur Sache gegangen sein muss. Und sie ist da aber sehr diskret und äußert sich nicht dazu, was da genau bei diesem Gespräch abgelaufen ist. Jedenfalls, Joe Biden hat angekündigt, er würde es dann doch nicht machen. Und kurze Zeit darauf endorste er Kamala Harris. Dazu muss man sagen, das mag man in Deutschland komisch finden, diese Endorsements, wie würde man das auf Deutsch sagen?
Die Unterstützung.
Unterstützung, ja, dass man öffentlich die Unterstützung ausdrückt. Aber diese Endorsements sind in den USA total wichtig. Im innerparteilichen Wahlkampf. Ja. Und es haben sich dann sehr schnell hinter Kamala Harris sehr viel Parteiprominenz versammelt, die sie also öffentlich unterstützt haben in ihrem Bestreben, die Kandidatin für die Präsidentschaft der Demokratischen, für die Präsidentschaftswahlen, die Kandidatin der Demokratischen Partei zu werden. Und ich glaube, es hat irgendwie 2 Tage gedauert, dann hatte sie auch alle Delegierte zusammen, die notwendig waren, um für sie zu stimmen. Dann hat sie es geschafft, innerhalb von, ich glaube, 48 Stunden hat sie, glaube ich, über 70 Millionen US-Dollar gesammelt. Und 68% der SpenderInnen waren Erstspender. Und das war nicht so, dass dann, da weiß ich nicht, der Reed Hastings von Netflix da 10 Millionen gespendet hat oder so, sondern das waren KleinstspenderInnen. Da haben sich innerhalb von kürzester Zeit 177.000 Menschen bei der Demokratischen Partei gemeldet und gesagt, ich möchte Volunteer sein für die Wahl, für den Wahlkampf. Und die Partei ist also nicht mehr wiederzuerkennen. Die machen selber Witze darüber, indem sie sagen, the Democratic Party is in array. Ja, ich glaube, das Wort gibt's gar nicht. Es gibt nur das Wort Disarray. Ja, und Disarray bedeutet komplettes Chaos, Unordnung, nichts funktioniert. Auflösungserscheinungen. Und wie gesagt, die Demokraten im Moment sind very much in array. Also es haben sich da sehr schnell die Reihen geschlossen. Es gab dann da auch nicht mehr groß Diskussionen, ob Kamala Harris es machen sollte oder nicht. Sie hat die Partei energetisiert und dann hat sie, ich glaube, vor einer oder vor zwei Wochen, es geht alles so schnell, aber es kommt einem vor wie eine Ewigkeit, hat sie den Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, berufen eingeladen. Ich weiß gar nicht, was da der Technical Term ist. Er also mit aufs Ticket, damit der Vizepräsident wird. Und das war auch sehr lustig, weil in den amerikanischen Late-Night-Sendungen hast du dann immer so Zusammenschnitte gesehen, wo es dann darum ging, dass jetzt der Walz quasi die Diversity-Hire ist, also quasi der, wie sagt man da auf Deutsch, unsere Hörerinnen sind gebildet genug, um das im Zweifelsfall auch nachzugucken, weil er halt, ne, Kamala Harris, Asian American, African American. Und dann brauchte man halt einen alten weißen Mann. Wobei, witzigerweise, also Tim Walz sieht 10 Jahre älter aus als Kamala Harris, mindestens 10 Jahre. Und der ist nur ein halbes Jahr älter. Aber erklärt das selbst damit, er war ja lange Zeit Lehrer. Wenn man da die Pausenaufsicht hat in den amerikanischen Highschools haben die ja dann immer diese Kantinen. Wenn man da Kantinenaufsicht hat, das geht nicht spurlos an einem vorbei. Ja, da verliert man halt seine Haare. Tim Walz hat eine Biografie. Wenn man die, was ich eben schon mal sagte, wenn man die vorschlagen würde für einen Film, für ein Buch, würde man sagen, nee, es muss schon ein bisschen realistisch sein. Geboren in Nebraska in einem 400-Einwohner-Dorf. Sein Vater war meines Wissens auch Lehrer. Veteran des Koreakrieges, starb dann relativ früh in Walz' Leben an Krebs. Und Walz ist dann mit 17 Jahren der National Guard beigetreten. Das ist ja ein Konstrukt, das es in dieser Form in Deutschland und ich glaube auch in Europa gar nicht so gibt, oder? Gibt es sowas wie die National Guard, so ein Militär fürs Innere? Gibt es das in Europa? Wo? Ich meine nicht, ne?
Mir nicht bekannt, nein.
Ja, jedenfalls, er war dann 24 Jahre lang Mitglied der National Guard, hat dann über die Möglichkeit, dass du bei der Armee studierst, hat er dann Lehramt gelernt und hat dann, ich glaube, Sport und Social Sciences, also Sozialkunde, Politik unterrichtet. Und ist dann in Minnesota, er sagt immer, seine Schüler hätten ihn dazu irgendwie animiert, dann in die Politik zu gehen. Er ist in einem tiefroten Distrikt angetreten, Wahlkreis angetreten und hat es dann aber geschafft, ins House of Representatives gewählt zu werden und später dann auch der Gouverneur von Minnesota zu werden. Und er, also Ministerpräsident ist das deutsche Äquivalent, und der verfolgt da sehr progressive Politik, auch wenn er so einen gewissen Dad-Charme hat, ja, also es ist sehr väterlich so, ja. Wobei, da habe ich auch, Klammer auf, sehr interessanten Kommentar auf Twitter gelesen, dass das so gut passt, dadurch, dass der Walz so viele Qualitäten mitbringt, die man normalerweise auch mit Frauen assoziiert. Ja, also dieses sich kümmern, für die Leute da sein, ja, für die in der Community engagiert sein und so. Dadurch, dass der Walls diese ganzen Sachen abdeckt, muss die Harris das jetzt nicht noch irgendwie vorführen, ja, so. Und also Walls, dann Ministerpräsident von Minnesota, hat dort so kontroverse Gesetze verabschiedet, wie freies Schulessen und so, ja. Und er ist ja auch sehr, ich glaube, das hatte ich in der letzten Folge auch gesagt, er ist derjenige, der das mit dem Weird angefangen hat, ja, dass die Republikaner weird sind. Und er ist, und das ist das Erfrischende an Walls, er ist so, jetzt fällt mir auch nur so ein schwülstiges Wort ein, unapologetisch, wie sagt man denn auf gut Deutsch? Also er verteidigt sich nicht, er rechtfertigt sich nicht für die Politik, die er für vernünftig hält, ja, sondern er sagt, ja, natürlich mache ich hier freie Schulessen, so, also in welcher Welt ist jemand, der Kindern ein freies Mittagessen verschafft, ein schlechter Mensch, so, ja, also es ist ganz geil, wie er da einfach sagt, ja, habe ich gemacht, finde ich gut, würde ich jederzeit wieder machen. Und der Walls ist deswegen auch so interessant, weil dieser J.D. Vance-Typ ja quasi so als Mann aus dem Volk, was natürlich total Quatsch ist, weil der für so einen Hedgefonds oder Venture Capital Fonds arbeitet und da also im Grunde genommen voll in dieser Silicon Valley Bubble drin ist. Aber der wurde ja verkauft als so der Typ aus dem mittleren Westen, der also das ländliche Amerika präsentiert. Und der Walls macht es halt einfach alles 10-mal authentischer und glaubhafter. Und ja, also die gesamte Demokratische Partei energetisiert. Diese Woche ist die Democratic National Convention in Chicago. Die gehen komplett ab. Ich habe das gestern gesehen. Der Roll Call, also wenn die einzelnen Landesverbände der Demokraten im Grunde genommen ihre Stimmen da auch dann abgeben. Und die haben da irgendwie so eine Show draus gemacht, ja, also mit jedes Bundesland hat dann da eigene Musik irgendwie gespielt, teilweise, ich weiß gar nicht mehr welcher Bundesstaat, das war doch Georgia, hatte den Rapper Lil Wayne, der dann da das gerappt hat, also es war wirklich sehr, es war auf der einen Seite war es politisch nerdig, aber gleichzeitig war es auch cool. Also es gibt ja so dieses, wenn Politiker cool sein möchten, und da hat sich ewig in mein Gehirn gebrannt, der Oscar
Lafontaine tanzt
auf irgendeiner Jugendmesse.
Das war creepy.
Wo er so getanzt hat, und ich glaube, das waren die späten 90er, frühen 2000er.
Habe ich nur einmal gesehen. Es ist aber.
Also, man weiß aber sofort, was
ganz
ich meine.
Schlimm, ganz schlimm. Wo warst du, als du das gesehen hast? Ja.
Wo warst du, als du Oscar Lafontaine? So, what has been seen cannot be unseen. So ist es einfach. Und jedenfalls, das wirkt halt irgendwie creepy, das wirkt weird, und die Demokraten haben da einfach sehr viel Spaß. Und was ich interessant finde, was auch gut funktioniert, ist, die lassen sich einfach nicht mehr einschüchtern von den Republikanern. Wahrscheinlich, weil sie auch verstanden haben, egal was sie machen, die Republikaner sind trotzdem dagegen und werden irgendeinen Fantasiegrund haben, um das Ganze zu skandalisieren. Und was halt schön ist zu sehen, wie die gesamte republikanische Kampagne komplett implodiert ist, ja, komplett implodiert. Die hatten sich so darauf eingeschossen, dass es Joe Biden macht. Und jetzt versuchen sie halt irgendwas gegen die Kamala zu finden, und es bleibt aber auch nichts hängen. Also Trump erzählt dieselben Sachen, die er auch schon über Clinton und Biden erzählt hat. Das Beste, was ihm einfiel, war Kamabla. Dann war Donald Trump bei der Jahrestagung der schwarzen Journalisten Amerikas, ja, und wurde da interviewt auf dem Podium und hat da, also das wurde dann abgebrochen, das Gespräch von einer Sprecherin von Trump, und hat dann da aber so Knallersätze rausgebracht, wie ja, also bis vor ein paar Jahren war Kamala ja irgendwie Inderin, hat gesagt, sie wäre Asian American, und auf einmal ist sie schwarz geworden. Und ich finde, da sollte mal jemand nachforschen, was es damit auf sich hat. Und ich meine, das war ein Auditorium, das größtenteils mit Afroamerikanern gefüllt war.
Ja.
Und es war so, also die beißen sich die Szene raus. Trump redet auf diesen Rallyes, die er da macht, auch nur noch unzusammenhängendes Zeug, wirft den Demokraten ernsthaft vor, sie hätten die, weil Harris und Walz füllen im Moment die Stadien, die müssen dann teilweise die Leute abweisen beziehungsweise in noch größere Stadien gehen, weil es einfach zu viele Leute sind, die sie sehen wollen. Und bei Trump sind die Ränge einfach leer. Die Leute gehen während seiner Reden. Es interessiert einfach niemanden mehr. Und er redet auch wirklich. Also das ist jetzt noch nicht mal, das ist einfach eine faktische Darstellung dessen, was da passiert. Er redet unzusammenhängendes Zeug, ja. So.
Ja, wollen wir mal hoffen, dass sich daraus tatsächlich das Wahlverhalten ableiten lässt, aus deinen Beobachtungen. Und nicht nur das Wahlverhalten gemessen an der Gesamtbevölkerung, sondern in den entscheidenden Bundesstaaten.
Ja, ja,
natürlich.
In den Swing States. Das Krasse ist ja, dass Harris jetzt tatsächlich auch in den ganzen Swing States eine Führung hat gegenüber Donald Trump. Und die größere Gefahr, die jetzt im Moment besteht, ist, dass also die Republikaner, und ich denke mir das leider nicht aus, ne, aber dass die Republikaner versuchen werden, in den Bundesstaaten, in denen sie die Möglichkeit dazu hatte, die Wahlaufsicht, also es gibt in den USA leider keine unabhängige Institutionen wie bei uns der Bundeswahlleiter oder die Landeswahlleiterin, sondern da machen das dann halt von dem jeweiligen Kreis bestellte Menschen, und wenn der Kreis dann quasi in Hand der Republikaner ist, dann sind das halt Republikaner. Es gibt da schon also Beispiele von diversen Counties, Kreisen, wo also republikanische Election Denier, also die sagen, Donald Trump hat die Wahl 2020 gewonnen und Joe Biden ist quasi illegal Präsident, ja, die da also dann für die Wahlen verantwortlich sind, und die Befürchtung ist jetzt tatsächlich, dass die dann versuchen werden, da Chaos zu veranstalten, indem die einfach die Wahlergebnisse nicht zertifizieren, ja. Oh, also das wird schon sehr spannend im November, was sich die Republikaner da alles noch ausdenken, um dann da am Ende doch noch den Trump reinzubekommen ins Weiße Haus und ihre Fascho-Agenda vom Project 2025 umzusetzen. Aber es ist auch schön zu sehen, wie sich der Trump da die Zähne ausbeißt an der Harris. Der sagt dann da auf den Rallyes auch so Sachen wie, er sieht schöner aus als Kamala Harris. Weil Kamala Harris war dann jetzt auf dem Time Magazine drauf. Er sieht schöner aus als Kamala Harris. Und er hat die größten Crowd, noch mehr als bei Martin Luther King.
Ja, der ist also ganz schön durch.
Das ist, also, der ist
quite
durch.
Weird. Und ja, ich will noch sagen, so ein paar Soft Facts dazu, dass Tim Walz, der wohl mit Abstand unwohlhabendste, am wenigsten wohlhabende, wenn nicht gar Politiker, so jedenfalls Vizepräsidentschaftskandidat ist. Das ist ja auch so, dass die Senatoren durchweg wohl Millionäre sind, also im Sinne von Einkünfte von 1 Million im Jahr und mehr haben. Und Tim Walz hat sozusagen gar nichts. Das war nicht sein Fokus. Das ist ja auch als Highschool-Teacher ist es ja auch nicht. Das ist auch keine gute Einkommensquelle US of A. Er hat gar nichts.
Aber er hat auch, also es ist jetzt nicht nur ein Zufall, so nach dem Motto, als Lehrer hat er nicht genug verdient, um da mal in einen ETF zu investieren oder so, sondern der hat für sich aktiv gesagt, dass er halt denkt, wenn er Politiker ist, dann, oder dann halt, ne, Ministerpräsident, dass dass das nicht gut miteinander funktioniert, wenn du einerseits die Aktien von irgendwelchen Firmen hast und dann aber gleichzeitig Entscheidungen auch triffst, die diese Firmen betreffen. Was ich ja schon, also gibt, glaube ich, nicht viele PolitikerInnen, die das so handhaben wie
Wir Walls. Können jedenfalls einige mit Sicherheit ausschließen, beispielsweise Jens Spahn, Christian Lindner und wie sie alle heißen. Das sind, glaube ich, die ersten, die sich da eindecken.
Ja,
ja, und das ist das eine, dass er also eben sozusagen finanzabstinent ist. Und ja, sehr interessanter Ansatz, wie du auch geschildert hast. Und ja, das andere ist, dass er, das ist eine Sache, das habe ich auch irgendwo gelesen, wo jemand analysierte, dass Tim Walz, wenn er sich so volkstümliche Klamotten anzieht, sei er einer der wenigen, wenn nicht der einzige Politiker, der dann nicht bescheuert aussieht.
Ja.
Und ich habe so ein Foto gesehen, da so ist das. Ist,
ja.
Dann zieht er so ein Holzfällerhemd an und da siehst du dann nicht, dass das völlig sozusagen
neu ist.
Man sieht es im Kölner Karneval gerne, so Leute, die so ein ausgefallenes Kostüm tragen und dann tragen sie dazu die Brille, die sie immer tragen. Und ich habe ihn in so einem Bruce Springsteen Fan-T-Shirt gesehen. Ja, stell dir das mal vor, Frank-Walter Steinmeier, Friedrich Merz, wie sie alle heißen, in so volkstümlicher Kleidung. Das ist furchtbar. Das sieht ja schon schlimm aus, wenn die dann die Krawatte sich vom Hals reißen und dann sitzen sie da in ihren Eterna-Hemden und ihr Baldessarini-Anzug und sehen halt irgendwie total künstlich aus. Nein, Tim Walz sieht einfach authentisch aus, egal was er trägt. Ja. Ein dritter Punkt ist, es gab die große, also Kamala ist ja schon einmal kurz aufgetreten. Wahrscheinlich
bei
jetzt
der DNC, ja.
In den nächsten Stunden wird sie ja ihre große Acceptance Speech halten. Aber sie ist schon einmal kurz aufgetreten. Und da gab es ja ein Erdbeben, weil sie ein
Tan Suit. Das ist so geil.
Braunen Anzug trug.
Ja,
und das wird auf so.
Das ist so in your face.
Auf so verschiedenen Metaebenen ist es wohl unendlich cool. Man muss aber 2 bis 3 Ebenen gehen, damit man merkt, wie unglaublich cool das ist.
Ja, es ist halt deswegen ein großer Mittelfinger an die Republikaner, aber auch irgendwie an die ganzen Hater, weil es begab sich zu der Zeit, das ist wirklich passiert, das ist ein bisschen auch peinlich, dass das eine echte Geschichte ist, aber Barack Obama wagte es einmal während seiner Präsidentschaft einen Tan Suit zu tragen. Und zwar, ich glaube, da hat er im Weißen Haus irgendein Bild enthüllt, ja. Also irgend so ein gemaltes Porträt, was dann da irgendwie im Weißen Haus aufgehangen werden sollte. Und die politische Berichterstattung in den USA drehte sich tatsächlich mehrere Wochen um diesen Anzug und ob er denn als Präsident der Vereinigten Staaten, aber auch, ich glaube, als Schwarzer, ob er denn so einen Anzug überhaupt tragen dürfte. Das war schon sehr, sehr bizarr.
Ja, das ist eine gezielte Provokation, dieser bräunliche Anzug. Obama, Ronald Reagan in 1982, auch als er Arthur Ashe im Weißen Haus empfangen hat, einen Tennisspieler, hatte auch so einen sommerlichen, hellen Anzug an. Ja, das war also Kamalas Auftritt dort. Und ja, also die erste ganz platte Ebene ist, du musst Kleidung in den Farben der Nationalflagge tragen. Alles andere ist unseriös und unpatriotisch. Also blau, weiß oder roter Anzug ist vielleicht auch nicht so einfach gewesen. Und ja, und dann sind es also mehrere Ebenen, auf denen dann Frau Harris erstmal damit gebrochen hat und es dann wieder zitiert hat und parodiert. Und das war also wohl unglaublich cool. Und jetzt wird da auch viel über diesen Tan-Suit gesprochen. Ja, das sind die drei Punkte, die ich da noch zu ergänzen habe. Der vierte Punkt ist, dass Tim Walz ja vielleicht auch so ein bisschen, ja, oder sagen wir mal umgekehrt, ein deutscher Politiker, der so ein bisschen nach demselben Muster eingeschlagen ist und vielleicht auch etwas nach demselben Muster funktioniert, ist meines Erachtens Boris Pistorius, der auch, also ich will den jetzt nicht unmittelbar mit Tim Walz vergleichen, aber der hat in vielen Menschen auch so ein, glaube ich, so ein Authentizitätsgefühl ausgelöst, dass...
Meinst du eine Authentizitätsanmutung?
Ja, ne? Richtig, die Authentizität, ui, das ist kein einfaches Wort, Authentizitätsanmutung, die da ausstrahlt. Ich weiß nicht, wie Boris Pistorius mit einem Bruce Springsteen-Shirt aussieht, ich glaube nicht so gut wie Tim Walz, und aber dieses Prinzip, dass man gerne da den Mann von nebenan sieht, wie er Verantwortung übernimmt, nicht nur für die Nachbarn in seinem 400-Seelendorf, sondern für die ganze Nation, dem traut man das wirklich zu. Wir freuen uns auf Tim Walz. Wahrscheinlich geht auch Frau Harris davon aus, dass Tim Walz da nicht die ganze Zeit vor Ehrgeiz strotzend rumläuft und sich überlegt, wann er denn endlich Präsident wird und wann diese Frau da vor seiner Nase sich endlich mal also, aus dem Staub macht.
Das ist, man muss sagen, dass der ein extrem gutes Rollenbewusstsein hat. Ja, also das ist wirklich, man hat jetzt nicht das Gefühl, dass der jetzt so ein überambitionierter Hoshi ist, der genau darauf irgendwie wartet, wann er zum Schuss kommt, sondern der strahlt halt echt diese Dad-Energie aus, ja, so dieses, ja, ne, dann haben die mich angerufen, ich soll Vizepräsident werden, ja gut, da habe ich in meinen Terminkalender geguckt, ich hatte noch Zeit, ne, und dann habe ich das halt gemacht, ne, so, also das ist so sehr down to earth, ne, und dann sagt er auch immer so diese Football-Coach-Sachen, so wie dieses, schlafen können wir noch, wenn wir tot sind und so, ne, also das ist schon,
Coach Walz.
Ich glaube tatsächlich, ich kannte Tim Walz bis vor 2-3 Wochen nicht.
Tim Lasso sozusagen.
Ted Lasso, ja, und ich glaube aber, dass der tatsächlich ein politisches Ausnahmetalent ist und dass es auch in Deutschland nur sehr wenige Politiker gibt, die ihm das Wasser reichen können.
Ja, ich habe auch nachgedacht, ob es vielleicht in der deutschen Politik eine vergleichbare Rochade geben könnte. Also Olaf Scholz macht den Weg frei für, aber dann wurde es doch sehr...
Dann wurde es sehr ruhig.
Dann wurde es sehr ruhig in meinem Kopf.
soll ja passen.
Ja, es kommt sehr selten vor. Aber jedenfalls da, ja, schön. Also ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn unsere Beobachtungen richtig sind. Die Beobachtungen aus Perspektive von diesem Ufer des Atlantiks und dass das da jetzt wirklich den Turnaround gab und dass es Blatt gewendet ist, das wäre schon sehr erfreulich. Und wenn das so kommt, muss man ja tatsächlich sagen, dass die USA es wieder mal gezeigt haben, wie man mit haben werden, wie mit etwas Flexibilität und etwas unorthodoxem, schnellem, undogmatischem, pragmatischem Handeln ein gutes und überzeugendes Ergebnis erzielt werden kann, wenn es denn so kommt.
Ja.
Aber also das wäre ja schon eine sehr, sehr rasante und sehr spektakuläre Nummer, die dann da hingelegt habe. Es ist ja sehr, sehr aufregend, wie du auch sagst, dass beim letzten Podcast, das ist ja eine wichtige Zeiteinheit für uns und für viele andere, beim letzten Podcast gerade Trump sich dieses Pflaster am Ohr hatte anbringen lassen, dass Und was da abgegangen ist, wir sind gespannt. Ja, mal gucken, ob Carmella noch so einen richtigen, aber ich glaube, dazu ist sie zu Profi, dass sie noch so einen Bock schießt oder so. Und die könnte wie so frühere Kandidaten irgendwie von der Bühne kippen oder so, wird halt keiner sagen, die ist zu alt, zu tattrig, zu sonst was.
Also man muss dazu sagen, ich glaube, genau wie Hillary Clinton, damit du als Frau so weit kommst wie die Harris, musst du dich einfach so krass unter Kontrolle haben, weil dir als Frau jede Emotionalität, jeder Ausbruch halt so krass brutal gegen dich verwendet wird. Was ich zu Harris noch sagen wollte, und das ist halt auch, das passt so gut. Harris war ja die Generalstaatsanwältin Attorney General ist Justizministerin. Sie war die Justizministerin in Kalifornien. Sie war aber auch Staatsanwältin in Kalifornien. Und das ist natürlich, das passt wie Arsch auf Eimer, dass sie jetzt halt so sagt, ja, ich war Prosecutor, ne, also Staatsanwältin, und ich kenne so Leute wie Trump, ja. Und das ist so, ja, wen willst du wählen? Die Staatsanwältin oder den 34 Mal verurteilten Straftäter? Ja, also das ist halt echt, ja, das ist krass.
Ja, also
das funktioniert sehr gut.
Ja, es wird ja sehr, sehr viel über die Stimmung berichtet, dass da dieser große Stimmungsturnaround stattgefunden hat. Ich denke, man kann das in der Tat als gegeben sehen, was die Demokratische Partei, die Delegierten angeht, wie dieses groß, auch sehr heterogene Land reagiert, liegt, glaube ich, im Dunkeln. Ich glaube, das kann man nicht an einer Halle in Chicago oder wo auch immer ablesen. Aber hoffen kann man es ja. Ja, in diesem Sinne hoffen wir es, und ich erhalte den Hinweis aus der Regie, dass wir zum nächsten Thema gehen.
Du willst über was anderes reden. Können wir gerne machen, aber wie gesagt, also es ist schon Wahnsinn, was da in den letzten Wochen in den USA passiert ist.
So ist es, ja, wir bleiben dran. Ausnahmsweise Außenpolitik bei Law & Venom.
Ausnahmsweise Außenpolitik. Ja, wie wollen wir weitermachen? Du hattest ja THC-Grenzwert, Messerkriminalität, Wahlrecht. Worüber willst du reden?
Ja, das ist schwierig. Reden wir über Drogen, reden wir über THC. Tetrahydrocannabinol, also der
Wirkstoff
von Cannabis. Wir erinnern uns an das Theater zur Legalisierung, Teillegalisierung von Cannabis und die Maßnahmen dazu, die tatsächlich stattgefundene Teillegalisierung mit so einigen doch sehr bizarr und spezifisch deutsch anmutenden Regelungen wie diesen Cannabis-Vereinen und Ähnlichem. Jedenfalls hat im Ergebnis eine gewisse Liberalisierung stattgefunden, und keine Liberalisierung ohne Regulierung und De-Illiberalisierung jetzt als flankierende Maßnahme, wo man da schon das teilweise freigibt, versucht man zu beschränken. Die Situation in dem, was ja in Deutschland am allerwichtigsten ist, im Straßenverkehr. Ja. Und nach der Entkriminalisierung folgt jetzt die Kriminalisierung von Cannabis im Straßenverkehr und erst recht in der schlimmstmöglichen Kombination des Mischkonsums Alkohol und Cannabis. Also Pulle Rotwein trinken und dazu kiffen. Das ist so ziemlich das Böseste, was man machen kann.
Insbesondere als Deutscher.
Richtig, richtig, richtig. Ein Grenzwert wird festgelegt von 3,5 Nanogramm Tetrahydrocannabinol je Milliliter Blut. Das geschieht über das Straßenverkehrsgesetz, StVG, an den Stellen, wo auch diese ganzen Sachen mit Alkohol und so drinne stehen.
Ja.
Also wer nun zukünftig vorsätzlich oder fahrlässig mit mehr als 3,5 Nanogramm pro Milliliter Blut THC im Blutserum fährt, riskiert ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein Fahrverbot. Also die gleiche Nummer, wie wenn man mit 0,5 Promille und mehr zwischen 0,5 und 0,8 Promille durch die Gegend fährt. und erwischt wird. Das ist ja der eigentliche Punkt, dass eigentlich kaum jemand erwischt wird. Und so, das geht auf Erwägungen des sogenannten Verkehrsgerichtstages. Das ist kein Organ der Rechtspflege, das ist eigentlich mehr so ein loser Zusammenschluss. Darauf geht das zurück. Ja, und jetzt hat man diese Situation. Die Gewerkschaft der Deutschen der Polizei hat, die sagen immer, boah, das ist alles gar nicht machbar. Hier haben sie gesagt, das ist alles gar nicht machbar.
Wir haben gar nicht genug Straßenschilder.
Wir haben gar nicht genug Straßenschilder, Kiffen verboten. Nee, die haben gesagt, man kann diesen Grenzwert, gibt's keinen Schnelltest. Ne? Kannst du nicht in das Röhrchen pusten oder in die Bong pusten oder sowas. Wir können nur feststellen, ob THC irgendwo ist, aber die Dosis können wir überhaupt nicht feststellen, muss man eine Blutprobe für machen. Ich stelle mir darüber hinaus die Frage, also wenn jetzt nicht jemand so bescheuert ist, da mit dem Joint in der Hand oder dem Cookie in der Furz im Mund sich von der Polizei anhalten zu lassen, ist der Anfangsverdacht auch gar nicht so einfach festzustellen. Und also anders als das berühmte, wer schon mal Autofahren von der Polizei vor allem nachts angehalten worden ist, die stecken einem ja wirklich fast die Nase in den Mund und und dann heißt es in der Akte immer, ja, also starker Alkoholgeruch hat uns veranlasst und so weiter. Und das ist ja bei, also wenn du nicht gerade das Fenster runterkurbelst und dann wie so in verschiedenen Filmen da quasi der Rauch so rauskommt, ist es ja da schwierig. Und das eigentlich Schwierige, finde ich dann, es gibt keine irgendwie gesicherte, man nennt es Dosis-Konzentrationsbeziehung. Das heißt also, es hängt von so vielen Fällen, von so vielen Details ab, die Frage,
ja, ob man da noch fahren kann oder nicht.
Nee, das nicht, das auch. Aber bei welchem Konsum, bei welcher Einnahme von THC du welche Blutserumskonzentration herbeiführst? Musst du da jetzt irgendwie eine ganze Tafel dir reinrauchen, um auf 3,5 zu kommen? Oder reicht das, wenn du also quasi nur einmal ziehst oder zweimal? Das ist also völlig unklar. Wenn du das regelmäßig machst, hast du auch THC-Konzentrationen im Blut, auch wenn du schon ein paar Tage nicht gekifft hast. Und dann ist halt, also die Frage ist, wie viel musst du eingenommen haben, um zu diesen Grenzwerten zu kommen? Und dann, das, was du gerade angesprochen hast, ebenfalls unklar, ab welchem Grenzwert ist man denn fahruntüchtig? Bei Alkohol ist das ja einigermaßen gesichert. Schwer alkoholkranke Menschen setzen das immer wieder außer Kraft, weil die mit 1,1 Promille so leistungsfähig sind wie wir um 10.30 Uhr, nachdem wir 8 Stunden geschlafen haben und ein kräftiges Frühstück eingenommen haben. Und ja, da ist es ziemlich geklärt. Jeder, der schon mal einen Test unternommen hat, also relativ simple Versuchsanordnung, trinken und dann in Alkoholtestgeräte pusten, weiß, dass er als normal alkoholgewöhnter Mensch, dass er bei 0,8 Promille, also einem wichtigen Grenzwert, bei minimal kritischer Betrachtung einfach schon ziemlich Hacke ist. Erst recht bei den 1,1 der Grenze für die absolute Fahruntüchtigkeit. Ja, und bei THC weiß man es einfach nicht. Also wir haben jetzt hier so eine Regelung, ja, ist an für sich, ich weiß gar nicht, ob es irgendwie scheint mir, habe ich den Eindruck, dass da ein Problem angegangen wird, dass gar nicht wirklich existiert auf eine Weise, die selbst mit dem Problem, das man konstruiert hat, selbst diesem Problem keine Lösung entgegensetzt und wahrscheinlich ein sehr wildes Durcheinander verursachen wird oder, also teilweise, es wird ein wildes Durcheinander verursachen, zum Teil und in anderen Teilen also völlig ohne jede Wirkung bleiben. Also abgesehen davon, dass man sich mal fragen kann, ob ein Grenzwert, der nicht empirisch belastbar ist, also der nicht evidenzbasiert ist, denn wirklich es rechtfertigt, eine Sanktion herbeizuführen. Also ja, bisschen, also irgendwie unerfreulich, dass man sich da...
Ja, klingt so, als würden sich damit im Anschluss viele deutsche Gerichte dann mit beschäftigen und die werden dann extrem viel Spaß haben, da irgendwie sich einen Reim darauf zu machen, was der Gesetzgeber da wollte.
Ja, also sollten wir mal beobachten, ob das da irgendwie jetzt praktisch relevant wird, ob die Welt an irgendeiner Stelle verbessert wird oder wenigstens gleich gut oder schlecht bleibt, ob das eine sinnvolle Regelung ist oder ob das nur politisches Window-Dressing ist.
Ja, die Vermutung, nach dem, was du jetzt erzählt hast,
liegt schon nahe,
dass das eher so ein bisschen Aktionismus ist, aber so kennen wir sie ja, die deutsche Politik. Ja, man muss immer den Eindruck erwecken, man hätte die Finger direkt am Puls der Zeit,
die drängendsten Probleme
der Bevölkerung angehen.
Die drängendsten Probleme erstmal aufbauschen und dann lösen. Ja, ich kann mich also auch nicht erinnern, dass, heißt jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber es ist doch jedenfalls bei dieser Studie N gleich 1 sehr wichtig, dass irgendwie Leute die ganze Zeit bekifft durch die Gegend fahren und dabei eine Gefährdung des Straßenverkehrs herbeiführen. Also ich habe viele, also Koks ist mir da schon häufiger untergekommen. Passt ja auch besser vom Aktivitätslevel her. Ja, also seltsam. Aber vielleicht habe ich es auch noch nicht verstanden. Ich will dem auch nochmal nachgehen. Aber das, was man jetzt hier als auf Anhieb sieht, ist das eigentlich ziemlich, ziemlich Zeitverschwendung und Aufwandsverschwendung und Rechtsprechungsressourcenverschwendung, Ermittlungsbehördenverschwendung. Mein Gott, also ich neige tatsächlich dazu zu sagen, mein Gott, dann lass doch mal ab und zu ein Kiffen da und
ein bekifft Autofahren.
Ja, nicht gut, aber ist jetzt auch nicht, ja. Ja, können wir dann auch jetzt bei belassen. Ich wollte es nur mal sagen.
Ja, aber ist doch schön, dass du es mal gesagt
hast. Ja.
Ich wusste nicht, dass da wieder so tolle Dinge passieren in Deutschland.
Ja, ja. Ist auch schon in Kraft, ne? Also wenn du jetzt noch, bevor du gleich in die Karre steigst, dir noch eine Tüte reindrückst.
Um wieder bekifft Auto zu fahren,
ja.
Wie ich das halt so gerne mache.
Ja.
Ja, ja. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn, was alles so passiert. Ja, gut, THC-Gehalt haben wir dann auch abgehakt.
Ja,
wollen wir am Ende noch, beziehungsweise wir haben ja noch gar nicht so lange gepodcastet.
Ja, das machen wir nicht, wir können ja auch mal kurz bleiben.
Ja, jetzt waren wir ja länger nicht mehr auf Sendung. Wir haben noch die Messerkriminalität. Und das Urteil zum Wahlrecht.
Ja, es gab im Wahlrecht, zum Wahlrecht. Das ist Messerkriminalität, kann ja auch keiner mehr hören. Sogenannte Messerkriminalität.
Ja.
Unser Bundesverfassungsgericht, das hat ja vor drei Wochen.
Ich glaube, die haben direkt einen Tag, nachdem wir die letzte Folge gemacht haben, haben die, glaube ich, das Urteil dazu rausgehauen.
Ja, jedenfalls hat das Bundesverfassungsgericht am 30. Juli ein längeres Urteil verkündet, 70 Seiten zum Wahlrecht. Und es gab ja im Wesentlichen zwei Maßnahmen bei der Änderung des Wahlrechts mit dem Ziel, den Deutschen Bundestag zu verkleinern und nicht...
beziehungsweise nicht gleich auf, groß zu halten.
Ja, tatsächlich auch ein bisschen zu verkleinern und jedenfalls zu verhindern, dass er noch weiter
so aufbläht,
anwächst. Ja, und da waren zwei Themen, das sogenannte Zweitstimmendeckungsverfahren und die 5% Sperrklausel, die standen, die waren dem kritischen Auge von Karlsruhe unterworfen. Zweitstimmendeckungsverfahren, kurz gesagt, dass der man schafft also dieses gemischte Verhältniswahlrecht, das personalisierte Verhältniswahlrecht, man schafft diesen personalisierten Teil weitgehend ab. Zweitstimme entscheidet letztlich nicht nur über die Prozentanteile, sondern vorrangig auch darüber, wer dann da im Parlament sitzt. Und da fallen dann ein paar, also knapp ausgedrückt, können halt ein paar Typen
hinten runterfallen.
Und Typinnen hinten runterfallen. Ein Phänomen, das ganz besonders in Bayern es gibt. Die können dann möglicherweise kriegen sie keinen Sitz im Bundestag, obwohl sie den Wahlkreis hinter Utzbach mit überwältigender Mehrheit gewonnen haben. Während aber der prozentuale Anteil, mit dem diese Partei im Parlament, im Deutschen Bundestag vertreten ist, exakt dem Anteil entspricht, den sie an Zweitstimmen erhalten hat, Zweitstimmendeckung. Und das andere war die 5%-Sperrklausel beziehungsweise die Ausprägung der 5%-Sperrklausel in Gestalt der sogenannten Grundmandatsklausel, wonach wer 3 Direktmandate gewinnt, in den Bundestag einziehen darf, auch wenn er bundesweit unter 5% bleibt, einfach ausgedrückt. Ja, Zweitstimmendeckungsverfahren hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ist überhaupt kein Problem, können wir genauso machen. Also der Teil, der sicherstellt, dass der Bundestag nicht auf absurde Größe anwächst, ist nach Auffassung des dafür zuständigen Gerichts, des Bundesverfassungsgerichts, verfassungsgemäß. Das hat das Gericht festgestellt. Das heißt, großer Erfolg in einem Projekt, gegen das sich vor allem die CDU/CSU gesperrt haben.
Über Jahrzehnte.
Das mit der Grundmandatsklausel, das war, glaube ich, ein ziemlicher Racheakt. Im Wesentlichen hatten die sich da auch gebieft mit den Dobrindt und sowas. Und dann haben die denen das reingeknallt und es war eigentlich ziemlich klar, diese Abschaffung der Grundmandatsklausel, damit soll die Linke, war denen eigentlich egal. Also würden 2 darunter leiden können, die Linke und die CSU. Und das haben die gemacht, um der CSU ordentlich einen reinzukoffern. Und das hat jetzt nicht gehalten. Es hat
das war eine Technicality. Die haben gesagt, Entschuldigung, dass ich heute dieses Denglisch drauf habe, das ist durch das USA-Thema.
Ja, ja.
Die haben gesagt,
wie sagt man das auf Deutsch?
Selbst das mit der Grundmandatsklausel kann man so machen, wenn man dabei auch so Parteikonstruktionen wie bei der CDU/CSU berücksichtigt, weil das quasi, ne, dadurch, dass die CDU und die CSU schon vor der Wahl im Grunde genommen die Absicht verkünden, später dann miteinander koalieren.
Genau, eine gemeinsame Fraktion zu bilden. Gar nicht mal zu koalieren. Die müssen ja nicht koalieren.
Ja, Entschuldigung.
Ne? Und das haben die jetzt ausschließlich mit Blick auf den Antrag der CSU festgestellt, dass man da sagt, nö, also das zersplittert dann ja gar nicht das Parlament. Wenn so eine Partei mit nur 3 Direktmandaten da reinkommt, die Teil einer großen anderen Partei oder Gruppe oder Fraktion von Abgeordneten wird, die verschmelzen, so wie CDU und CSU verschmelzen, dann führt das gerade nicht zu einer Zersplitterung. Deshalb wiederum ist so eine einschneidende Maßnahme, wie denen dann gar keine Repräsentation im Parlament zu verschaffen, nicht verhältnismäßig. Zu dem Organklageantrag der Linken, der Partei Die Linke, haben die kaum 20 Wörter verloren und im Wesentlichen gesagt, ja, bei denen ist es ja anders. Ja. Also, und Tschüssikowski, ne? Also, das ist gar nichts geworden. Und ohne da jetzt ganz tief einsteigen zu wollen, die CSU, will ich einen Teil daraus sagen, weil es ist wirklich wunderschöne politische, philosophische Literatur. gegen diese Regelung, dass man, dass direkt Mandate hinten runterfallen können, weil das ist das Problem der CSU. Die gewinnen in Bayern sämtliche Direktmandate und haben deshalb wesentlich mehr Direktmandate, als sie nach der, dem Zweitstimmenanteil hätten.
Ja.
Dann kommt da jeder Sepp, der seinen Wahlkreis gewonnen hat, kommt ins Parlament, dann muss entsprechend, weil sie dann zusätzlich noch die mit der Zweitstimme gewählt drin haben.
Dann mit den Überhangmandaten und den Ausgleich.
So ist das, ne? Und dann wird es ausgeglichen und plötzlich hast du 150 Leute mehr im Bundestag sitzen. So, jedenfalls haben die für absolut weltweit unvorstellbar erklärt, dass da irgend so ein Sepp dann dieses Direktmandat stimmenmäßig erringt, aber dann trotzdem nicht im Parlament sitzt. Da haben die gesagt, das kann doch wohl nicht sein. Das haben die auch geglaubt, dass das überhaupt völlig undenkbar ist, dieses Phänomen.
Sagen wir mal so, die haben, womit sie schon recht haben, ist, dass es meines Wissens gibt es, und ich habe auch noch mal, wenn auch nur kurz recherchiert, meines Wissens gibt es tatsächlich kein anderes Land auf der Welt, wo du, wenn du in einem Wahlsystem einen Direktwahlkreis gewinnst, dann nicht auch im Parlament bist.
Das mag ja sein, aber es gibt also dieses personalisierte Verhältniswahlrecht, gibt es ja sowieso auch wiederum nirgendwo anders. Ne? Also,
naja, in Neuseeland haben die tatsächlich auch so eine Art personalisiertes Verhältniswahlrecht.
Gut.
Das haben die aber relativ neu.
Aber jedenfalls zu diesem Gezetere, zu diesem Bärmen der CSU hat das Bundesverfassungsgericht, und das ist ein wirklich ganz, ganz feiner Gedanke, hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wer so rumzetert und das für total unmöglich hält, dessen Argumentation, jetzt kommt das Zitat, dessen Argumentation läuft schon deshalb ins Leere, weil sie auf dem gedanklichen Festhalten an Grundsätzen beruht, die den bisherigen Regelungen des Ausgleichs entnommen werden. So. Kein ganz einfacher Satz, will aber sagen, das läuft deshalb ins Leere, weil die sich einfach nur auf das wiederum berufen, was aktuelle Rechtslage ist. Und nicht auf das, wie es in der Welt sein könnte. Die sagen, ja klar, innerhalb dieses Systems ist es unvorstellbar. Aber wenn man sich mal ein bisschen davon löst und fragt, was ist eigentlich billig und recht, was ist gerecht, was ist gut, was ist Wahlgleichheit, ist es überhaupt kein Problem. Das Entscheidende ist, die sagen, das ist eigentlich nur für Leute, die total borniert sind und glauben, so wie es jetzt geregelt ist, muss es für immer sein. Nur diese Leute können das nicht verstehen, dass es auch anders ist. Und das ist eigentlich eine sehr, sehr elegante Watschen, eben auch eine Kritik an diesem völlig unkreativen Denken, das da herrscht. Das ist nicht die Intention, aber das ist damit verbunden. Dieses, eine Watschen für dieses, ja, das haben wir doch immer schon so gemacht.
Ja.
Wo die sagen, auf diesen Gedanken kann wirklich nur derjenige kommen, der das, was jetzt besteht, für das Alleinseligmachende hält und Widersprüche aus dem, wie es jetzt ist, herausbegründet. Ja, und dann haben die gesagt, nö, das haben wir einfach nicht mit. Macht hier Zweitstimmendeckungsverfahren. Ne? Das andere müsstet ihr vielleicht nochmal überarbeiten, wenn ihr das wirklich wollt. Denk nochmal drüber nach. Wirklich eine ganz tolle Entscheidung, die in der Öffentlichkeit irgendwie
kann dir das aber
nicht,
auch erklären.
Nicht schön aufgearbeitet worden ist.
Ja, das kann ich dir aber auch erklären.
Genau, das kannst du dann sofort erklären, wenn ich diesen Satz beendet habe.
Ja.
Die in der I'm speaking, Mr. President. Mr. Vice President, I'm speaking.
Ja.
Mr. Vice President, I'm speaking. Ja, und ja, das war es im Grunde genommen. Also nicht schön aufbereitet, das war immer hier, also das waren so schon völlig schwarz-weiß, so Klatsche für Rot-Grün, neue Klatsche. Und statt immer zu sagen, hey, Halleluja, die haben es doch wirklich geschafft, dass da ein richtig gutes Schritt gutes Stück voranzukommen. Ich glaube, einen dreistelligen Millionenbetrag wahrscheinlich einzusparen. Ja, stattdessen wurde dieses so, weiß auch nicht. Wahrscheinlich hat es nicht verstanden. Aber du wirst es jetzt erklären, wie das dann kommen konnte.
Ja, aber das ist halt genau mein Punkt. Also, was man genau an der Stelle nochmal sagen muss, was halt wirklich hochgradig irritierend war, war die Berichterstattung zu diesem Urteil, denn so schwierig war die Pressemitteilung, die das Bundesverfassungsgericht zu dem Urteil rausgegeben hat, auch nicht, denn da stand alles schon in der Überschrift drin, da, nämlich Klage zum Wahlrecht in größtenteils zurückgewiesen oder nicht erfolgreich, ja. Also das ist, oder, also da stand sinngemäß in der Überschrift schon drinne, ja, also das neue Wahlrecht hat im Wesentlichen Bestand, gibt halt nur so 2-3 Sachen, auf die man noch achten muss. Und daraus wurde dann gemacht, ja, Klatsche für die Ampel, weitere Klatsche, so, ja, das hätte man nicht machen sollen, am Wahlrecht vergreift man sich nicht. Ganz vorne mit dabei waren aber auch so die, ich glaube, war das sogar die rechtspolitische Sprecherin der CSU oder so, ich weiß es gar nicht. Also irgendeine CSU-Politikerin, die mir bizarrerweise auch noch auf dem Kurznachrichtendienst Twitter folgt, entblödete sich nicht, sich da hinzustellen und dann irgendwie so sinngemäß zu sagen, dass das Bundesverfassungsgericht da jetzt Scheiße gebaut hat, so, ne? Und dass das ja eigentlich nicht geht. Und ich glaube, Markus Söder hat so sinngemäß gesagt, ja, jetzt haben wir keine Demokratie mehr in Deutschland. Ja. Also wirklich, wo man auch sagen muss, das ist dann tatsächlich demokratiegefährdendes Rumgezetere von insbesondere der CDU, CSU da an der Stelle. Und man kann es nicht oft genug sagen, die hatten die Möglichkeit, 16 Jahre lang ein neues Wahlrecht zu verabschieden. Sie haben es versucht, sie haben es nicht versucht, was halt auch insbesondere an der CSU scheiterte, denn diese ganze Problematik mit den Ausgleichsmandaten kommen durch diese Überhangmandate da in Bayern, ne, wie du das gesagt hast. Also die kommen ja in Bayern so auf knapp 5-6% bundesweit und holen aber da die, ich weiß nicht, wie viele Wahlkreise das sind, 20 oder so oder noch mehr. Und das passt dann halt alles nicht zusammen, weil diese 5% halt nicht so viele Abgeordnete im deutschen Bundestag sind. Jedenfalls, also ich weiß gar nicht, was da zusammengekommen ist. Ich glaube, die meisten JournalistInnen hatten halt einfach keinen Bock darauf, sich dieses Urteil oder diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes durchzulesen und sich dann damit auseinanderzusetzen, was das denn jetzt bedeutet. Und dann haben sie halt geschrieben, weil es ja auch deutlich einfacher ist, weitere Klatsche für die Ampel, jetzt kassiert das Bundesverfassungsgericht. Aber die waren auch alle so komisch drauf. Ich meine, Gregor Gysi hat dann irgend so ein Video getwittert, wo er dann auch so gesagt hat, ja, hier, ne, das Wahlrecht wurde jetzt vom Bundesverfassungsgericht gekippt und so. Also wo selbst ich mich dann berufen gefühlt habe, dem da unter einen Tweet zu schreiben, so, sag mal, aber welches Urteil haben Sie da denn gelesen? Also gerade der Gysi als Jurist müsste ja eigentlich wissen, wie das funktioniert und was das Bundesverfassungsgericht da gesagt hat. Aber anscheinend war er der Meinung, also ganz komisch, also so komplett kontrafaktisch einfach mal so raushauen, dass das Bundesverfassungsgericht da jetzt der Ampel eine große Schlappe herbeigeführt hat. Und also man muss es nochmal ganz deutlich sagen, da hatte ja nichts von diesen Beschwerden, die da vorgebracht worden sind, Bestand. Das Einzige, was Bestand hatte, war diese Sonderkonstellation mit der CSU, dass die gesagt haben, ja, also das, wenn da quasi eine Schwesterpartei mit der Absicht, später mit der anderen Schwesterpartei gemeinsam eine Fraktionsgemeinschaft zu gründen, wenn die also tatsächlich jetzt wenn das feststeht, das muss man irgendwie berücksichtigen. Und wenn man das berücksichtigt, kann man sogar die Grundmandatsklausel
so ist es.
Streichen. Ja?
So, das regt natürlich die Linke massiv auf, weil wenn das ja, so weitergeht, ist der ja, allerletzte schon, eröffnet, die sitzen da jetzt quasi, wie man ja, sagt, mit Arsch über die Latte im Parlament. Ja.
Gleichzeitig muss ich, also ich versuche es ja positiv zu sehen, gleichzeitig ist das auch eine, wie ich finde, große Chance, weil jetzt im Grunde genommen, ich meine, hätten sie auch vorher gekonnt, aber jetzt ist es meiner Meinung nach noch einfacher. Jetzt können so Kleinstparteien halt mit gemeinsamen Listen antreten, ne?
Ja.
Und zwar, dass sie sagen, weiß ich nicht, in der nordrhein-westfälische Landesverband der Tierschutzpartei mit dem Bayerischen Landesverband der Freien Wähler. Und am Ende des Tages kann das halt bedeuten, dass halt eben von diesen sonstigen Parteien, wo also regelmäßig, weiß ich nicht, 10% oder noch mehr bei so Wahlen im Grunde genommen verloren gehen, das ist jetzt die Möglichkeit, dass man sagt, okay, dann machen wir halt so eine gemeinsame Liste. Und dann gucken wir mal, wie wir da reinkommen. Ja. So, ne? Also gerade für die Freien Wähler, also die sind ja immer in den Umfragen im Moment bei irgendwie 3-4%. Wenn jetzt die Freien Wähler eine gemeinsame Liste mit der Tierschutzpartei machen oder irgendwie sowas, ja. Also da gibt es schon ein gewisses Potenzial. Und auf sowas wurde halt überhaupt nicht hingewiesen und es wurde auch überhaupt nicht darauf hingewiesen, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, ja, Grundmandatsklausel könnt ihr halt auch streichen, ihr müsst halt nur auf so Konstellationen wie mit der CSU Rücksicht nehmen. Und ich meine, das war ja schon im Grunde genommen ein Erfolg für die CSU. Das muss man ja schon mal so sehen. Das war ja ein Erfolg für die CSU, dass sie erfolgreich für sich, also erstmal für die nächste Wahl, da bleibt die Grundmandatsklausel in dieser Form erhalten, wenn jetzt nicht vorher nochmal das Wahlrecht geändert wird. Und ich glaube nicht,
dass sie
das
vorher
nochmal anpacken. So, das heißt, für die nächste Wahl haben sie es nochmal so, wie sie es gerne hätten. Und ja, es war diese ganze Berichterstattung um dieses Wahlrechtsurteil des Bundesverfassungsgerichtes. Da hat sich die deutsche Medienlandschaft nicht gerade mit
unbekleckert. Das muss man ganz klar sagen. Ein Aspekt, der auch unterbelichtet geblieben ist, ist der Umstand, dass es ja überhaupt nur zu dieser Wahlrechtsänderung gegen den Willen der CSU gekommen ist, weil sie sich jeder Lösung, die vorgeschlagen worden war, widersetzt hatte.
Ja. Beziehungsweise der Vorschlag, den CDU, CSU gemacht haben, der hätte ja bekanntermaßen dazu geführt, dass alle Parteien massiv Sitze im Bundestag verloren hätten, bis auf CDU, CSU, die hätten Sitze hinzugewonnen.
Ja, schöner also, Vorschlag.
Also das war, ne? Ich meine, wenn du selber so einen Vorschlag machst und dich dann aber irgendwie komplett querstellst, da muss man dann auch nicht irgendwie weiter, da muss man nicht weiter diskutieren. So, also die disqualifizieren sich da ja von selbst.
Ja, das basierte auf dem gedanklichen Festhalten an Grundsätzen, die den bisherigen Regelungen des Ausgleichs entnommen werden. Die haben einfach gesagt, es war schon immer so, deshalb muss es auch immer so bleiben. Und ich muss sagen, ich kann mit dem Gedanken wirklich ausgezeichnet leben und auch mit dem Phänomen ausgezeichnet leben, dass da irgendein bayerischer Holzfäller dann, obwohl er seinen Bumskirchen-Wahlkreis gewonnen hat, trotzdem nicht in den Bundestag einzieht. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht für uns alle.
Ja, ich meine, das bringt natürlich nochmal eine gewisse Dynamik dann in das ganze Wahlgeschehen irgendwie rein. Es ist halt, ich sag mal so, ich finde ja, dass die Verkleinerung des Parlamentes ist ja kein Selbstzweck, ne? Also wenn, sag ich mal, ein Abgeordneter dann irgendwas findet, was dann nicht gemacht wird und dadurch dem deutschen Staat, weil nicht wieder irgendeine komische Autobahnmaut gemacht wird, weiß ich nicht, 500 Millionen Euro gespart werden oder so, ja. Der hat ja sein Geld quasi wieder doppelt und dreifach reingeholt, ne? Das Problem immer bei der Größe des Deutschen Bundestages ist, dass es nie eine Debatte, eine Diskussion zu der Frage gibt, was wollen wir eigentlich von unseren Abgeordneten? Was sollen die eigentlich leisten? Ja, also was ist denn das Arbeitspensum, was wir so von denen erwarten? Und weil es darüber keine Diskussion gibt an die Anforderungen, wird dann so pauschal gesagt, ja, Parlament ist ja viel zu groß, die verdienen ja auch viel zu viel und so und sowieso und überhaupt. Und das ist ja das eigentliche Problem, weil, also, wenn ein Parlament gut arbeitet und die den ganzen Tag gute Sachen machen, dann kann das meinetwegen auch 1000 Abgeordnete haben, weißt du? Also, das ist die Verkleinerung des Parlaments ist kein Selbstzweck, so. Aber sie ist natürlich angebracht, wenn man sagt, jo, wir wissen sowieso nicht, was hier ein Großteil der Leute macht. Und dann machen wir das Parlament halt kleiner, wenn uns da niemand einen guten Grund für liefern kann, warum das so groß sein sollte. Außer, ne, klar, die CDU, CSU, die wollen natürlich ihre Hoshis da irgendwie versorgen. Aber ist dann halt nicht mehr, ne?
Ja. Ja, so ist es.
So ist es.
Ja, so ist es. So ist es, wie Robert Habeck, glaube ich, gesagt hat.
Ja.
Ein Robert Habeck-Zitat, so ist es. Ja.
So ist es. Ja.
So ist es.
Ja, schön. Dann haben wir ja doch noch einige Themen hier abgehandelt in dieser schönen neuen Folge von Lauer und Wehner.
Ja, ist ja jetzt Abbindezeit eigentlich, ne?
Wie ich dich kenne, muss ich das jetzt hier bald abbinden.
Ja, ich glaube, du musst es noch abbinden, ja.
Ich muss das noch, weißt du, ich muss auch noch eine Sache sagen. Es gab von Kamala Harris und Tim Walz von der Kampagne gab es so einen geilen Tarnfleck-Hut, wo Harris und Walz drauf stand. Ja, also das war so der Midwestern Harris und Walz Hut, so ein Basecap. Und ich so, oh, geil, muss ich sofort bestellen. Aber, und das war jetzt das sehr Traurige, die haben das auf ihrer Webseite so gemacht, dass das ist ja auch legitim, dass man das so macht, dass du das quasi kaufst und dass dieser Kauf dann eine Campaign Contribution ist, also eine Wahlkampfspende. Und weil die USA da ziemlich strikte Gesetze haben, was das angeht, und man als Ausländer nicht für den Wahlkampf spenden darf, konnte ich mir den Harris and Walz Hut nicht kaufen. Und wenn ich das Campaign Finance Law in den USA richtig verstehe, kann ich nicht mal einem Amerikaner einfach so $20 in die Hand drücken und sagen, hier komm, kauf mir mal so ein Käppi. Das war...
Naja, du könntest es, glaube ich, quasi auf dem Zweitmarkt erwerben.
Ja, klar, ich könnte es auf dem Zweitmarkt erwerben, das ist
richtig. Du hast aber keine Lust drauf.
Ja, ich kaufe jetzt natürlich nicht so einen Harris Walz. Also erstens will ich natürlich
ein Original. Wo schon so ein Redneck seine Birne drin hatte.
So ein Original, erstens will ich ein Original Harris Walz Hut und zweitens.
Das ist nicht ganz einfach.
Zweitens will ich nicht da irgendwelche Mondpreise bezahlen.
Ja.
Ne? So.
Ja,
und die haben aber.
Mal hinfahren.
Müssen wir da und auf so eine Rallye und da jemanden überfallen.
Ja.
Nee, und die haben dann aber innerhalb von, ich glaube, 24 Stunden waren diese Hüte ausverkauft. Ja, haben die, glaube ich, 1 Million Hüte verkauft. Also es ist wirklich Wahnsinn, was da im Moment passiert in den USA. Es ist zu hoffen.
Ich hole mir jetzt auch so ein Tan-Suit.
Was ist denn ein Tan-Suit? Achso, ein Tan-Suit wie Kamala Harris.
Yeah.
Ja. Nee, ja, auf jeden Fall. Also ich sag mal so, was Kamala Harris und Barack Obama steht, das wird dir doch lange stehen. Ja. So, liebe HörerInnen, das war die 176. Folge von Lauer und Wehner, aufgenommen am Donnerstag, den 22. August 2024. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast für Übergangsregierungen und Militärjuntas und auch für Tan-Suits.
und Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Wenn euch das hier gefallen habt und ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, plus.lauerundwehner.de, dort findet ihr alle Informationen dazu, wenn ihr diesen Podcast bereits unterstützt. Vielen herzlichen Dank dafür. Empfehlt uns weiter, kommt gut durch die Restwoche, werdet nicht wahnsinnig und dann bis demnächst bei Lauer und Wehner. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.
Gesamtsituation, nur einen Podcast, der sie bewältigen kann. Lauer und Wehner, Deutschlands bester Podcast zur Bewältigung der Gesamtsituation. Christopher Lauer. Situation, Gesamtsituation.